NDR Info. Themen des Tages.
Das Leid in Gaza ruft Menschen auf den Plan, die einen anderen Kurs Deutschlands gegenüber der israelischen Regierung verlangen. Außenminister Wadephul ist heute in Israel zu Gesprächen. Darum geht es jetzt in den Themen des Tages. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Wir blicken außerdem ins ukrainische Parlament, das heute eine Entscheidung des Präsidenten zur Korruptionsbekämpfung korrigiert hat. Auf die Halbjahresbilanz der Deutschen Bahn. Spoiler, Verluste und Unpünktlichkeit spielen dabei eine Rolle. Und wir schildern, wie die Seilpartnerin und das Bergungsteam auf den tödlichen Bergunfall von Laura Dahlmeier blicken. In einem offenen Brief fordern mehr als 200 Kulturschaffende Bundeskanzler Merz auf, konkrete Schritte gegen das Leid im Gazastreifen zu unternehmen. Und Internationalen wollen immer mehr Staaten Palästina als Staat anerkennen. Nach Großbritannien vorgestern reiht sich nun auch Kanadas Regierung ein und erntet bittere Kritik dafür aus Israel. Wie die Debatte in Deutschland verläuft, fasst Markus Sambale zusammen.
Viele bekannte Namen stehen unter dem offenen Brief. Ein Appell, in dem es heißt, lassen Sie Gaza nicht sterben, Herr Merz. Unterschrieben haben Schauspieler und Schauspielerinnen wie Jessica Schwarz, Anna Thalbach und Christiane Paul, Jürgen Vogel, Daniel Brühl und Benno Fürmann. Auch die Moderatoren Joko Winterscheid, Klaas Häufer-Umlauf und Giovanni Zarella sind dabei. Comedians wie Teddy Teclebran und Caroline Kebekus, Musikstars wie Joy Dinalani und Max Giesinger. Sie alle sprechen auch der Bundesentwicklungsministerin Rim Alabali Radovan aus der Seele.
Es ist mehr als herzzerreißend, die aktuelle Situation. Alle sehen die Bilder. Auch die Zivilgesellschaft fordert mehr. Es gibt Aufrufe von Kulturschaffenden, dass da mehr passiert. Und wir beraten auch intensiv in der Bundesregierung genau darüber.
Konkreter will die SPD-Ministerin im ARD-Interview aber nicht werden. Sie verweist auf Diskussionen, die erstmal intern im Kabinett geführt werden. Was die Kulturschaffenden verlangen, ist ein Kurswechsel in der deutschen Israel-Politik. Sie schreiben wörtlich, die israelische Regierung weiter so vollumfänglich zu unterstützen, während Gaza aushungert, hat mit deutscher Staatsräson gar nichts zu tun. Konkret fordern die Kulturschaffenden, deutsche Waffenexporte nach Israel zu stoppen, das EU-Assoziierungsabkommen mit Israel auszusetzen und Israel zum ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe in Gaza zu drängen. Kanzler Friedrich Merz hat am Dienstag zwar mögliche schärfere Konsequenzen gegenüber der israelischen Regierung angedeutet, sollte sich die Lage in Gaza nicht bessern, aber Merz hat nicht gesagt, welche genau.
Wir behalten uns selbstverständlich weitere Beratungen und auch weitere Beschlussfassungen dazu vor. Wir gehen aber davon aus, dass die israelische Regierung durchaus bereit ist anzuerkennen, dass jetzt etwas geschehen muss.
Ob die israelische Regierung wirklich mehr tun will, das soll Außenminister Johann Wadephul auf seiner Israel-Reise herausfinden. Begleitet wird er von der SPD-Vizefraktionschefin Siebtje Möller. Sie hat vor dem Abflug nach Israel noch einmal deutlich gemacht, dass die SPD beim Thema Waffenlieferungen einen härteren Kurs will als der Koalitionspartner Union.
Wir sagen, solche Waffen, die eingesetzt werden können für völkerrechtswidrige Aktionen, wie beispielsweise im Gazastreifen, dass diese Waffenlieferungen durch die Bundesregierung nicht mehr genehmigt werden sollen.
Auch für die SPD-Politikerin steht aber jetzt im Vordergrund, den Menschen in Gaza schnell zu helfen. Neben den Kulturschaffenden haben sich auch 13 humanitäre Organisationen direkt an Friedrich Merz gewandt. Sie fordern angesichts der katastrophalen Situation in Gaza einen Krisengipfel im Kanzleramt.
Hauptstadtkorrespondent Markus Sambale. Bundesaußenminister Johann Wadephul ist also seit dem Mittag in Israel. Seit Antritt der neuen Regierung hatte er beim Kanzler, in der Union, aber auch in der SPD immer wieder für Irritationen über seinen Israel-Kurs gesorgt. Zuletzt ist aber auch die Wortwahl des Kanzlers zur Lage in Gaza mahnender und drängender geworden. Fragen dazu an Israel-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler. Wer sind Wadephuls Gesprächspartner heute und morgen und was waren seine Botschaften an Israel vor diesen Gesprächen?
Er hat hochrangige Gesprächspartner. Er trifft als erstes seinen Amtskollegen Außenminister Gideon Saar und dann ist er noch bei Premierminister Netanyahu selber. Am Abend noch dann beim Staatspräsidenten. Also das ist schon das große Defilé, was er da mitmacht. Er hat natürlich viele Themen. Er will vor allem darauf drängen, dass die humanitäre Lage im Gazastreifen verbessert werden muss. Da gibt es ja jetzt deutlich kritischere Töne von Seiten der Bundesregierung. Da drängt man jetzt schon sehr darauf. Die Frage ist nur, ob das eben auch dann mit Taten einhergeht. Die sind bisher noch nicht angekündigt, aber der Ton hat sich deutlich verschärft und das wird auch Thema dieser Gespräche sein. Ich habe den Eindruck, die Bundesregierung will auch so ein bisschen abwarten, wie die Gespräche verlaufen, bevor man dann möglicherweise weitere Schritte unternimmt.
Aber dass Deutschland eben nicht an den besonders eindringlichen Aufrufen zu Gaza oder zur Zwei-Staaten-Lösung beteiligt war zuletzt, erkennbar enger an der Seite Israels verbleibt, macht das Wadefuhl zu einem jetzt gesuchteren Gesprächspartner?
Insgesamt kommen hier gar nicht viele Leute her. Israel ist international ziemlich isoliert. Also es kommen noch die USA. Steve Witkoff zum Beispiel, der Sonderbeauftragte von Donald Trump für den Nahen Osten, der ist auch gerade in der Region, führt auch Gespräche. Der hat natürlich noch mal ganz andere Druckmittel als die Bundesregierung. Und dann ist es eben Johann Wadephul, der Außenminister. Ansonsten kommen hier nicht viele Staatsgäste, die man empfangen könnte. Israel ist tatsächlich isoliert. Die Kritik auch international an der Kriegführung im Gazastreifen, an der Hungerkatastrophe, die sich dort abspielt, eben infolge dieser Kriegführung, die ist doch sehr, sehr laut geworden und die hat eben auch zur Folge gehabt, dass es ja heftige Erklärungen gab, dass es Sanktionsandrohungen gab, auch zum Beispiel von Seiten der Europäischen Union. Aber Deutschland hat da bisher immer auf der Bremse gestanden, hat zum Beispiel ja verhindert, dass das Assoziierungsabkommen zwischen Israel und der Europäischen Union, da geht es um Wirtschaftsbeziehungen, um Wissenschaftsbeziehungen und dergleichen, dass das auf den Prüfstand gestellt wird. Also Deutschland ist bisher noch an der Seite Israels, aber weil sich der Ton verschärft und man eben dann auch Sanktionen nicht mehr ausschließt, bin ich gespannt, wie die Gespräche heute laufen.
Die deutsch-jordanische Luftbrücke, wenn man sie so nennen will, akzeptiert man in der israelischen Regierung und ist die Hilfe jetzt auch auf dem Landweg inzwischen so umfangreich, dass die Lage der Notleidenden in Gaza sich spürbar verbessert?
Die Hilfe ist mehr geworden, das kann man auf jeden Fall sagen. Da gibt es immer wieder tägliche Erfolgsmeldungen von Lkw, also über 200 zum Beispiel, die täglich immer reingelassen werden in den letzten Tagen. Das ist noch weit entfernt von dem, was vor dem 7. Oktober in den Gazastreifen kam. Bei der Luftbrücke sind sich alle einig, dass es vor allem um Symbolik geht. Also diese Abwürfe, die gelten als sehr, sehr teuer. Ein Transportflugzeug kann weniger tragen als ein Lkw, der in den Gazastreifen reinfährt. Das, was da verteilt wird, das wird dann eben abgeworfen, also gestreut. Da kann man nicht entscheiden, wer das dann bekommt, diese Hilfe. Es gilt als ineffektiv, sehr teuer und nicht zielgerichtet. Also das ist vor allem Symbolik. Aber ja, Israel hat sich offenbar genötigt gefühlt, tatsächlich jetzt etwas zu verändern. Aber das hat noch keinen positiven Einfluss. Das sagen uns zumindest Hilfsorganisationen und die Vereinten Nationen auf die humanitäre Lage dort, weil die Verteilung der Hilfsgüter immer noch chaotisch ist. Israels Armee sichert sie nicht ab. Lkw fahren rein. Die werden dann geplündert, entweder von völlig verzweifelten Menschen, die seit Monaten hungern, oder von bewaffneten Banden. Und dann landet die Nahrung, die Hilfsgüter dann auf Märkten zu völlig überteuerten Preisen, die sich die notleidende Bevölkerung in Gaza kaum leisten kann. Also das alles funktioniert nicht und das müsste sich verbessern. Dafür müsste auch Israel sorgen und deshalb gibt es einen gewissen internationalen Druck, jetzt auch wachsend von Deutschland.
Sie haben den Besuch des US-Unterhändlers Steve Witkoff erwähnt, der das Ohr von Präsident Trump hat, sicher auch dessen Sprachrohr ist und der sich eben in Israel aufhält. Geht es da auch um Humanitäres? Geht es um eine Waffenruhe oder wird da die Ein-Staat-Lösung entworfen?
Also tatsächlich ist es ja so, dass Donald Trump Benjamin Netanyahu widersprochen hat. Netanyahu hatte ja behauptet vor wenigen Tagen, es gäbe keinen Hunger im Gazastreifen. Donald Trump hat das anders gesehen, hat gesagt, naja, er sieht die Bilder und er sieht die hungernden Menschen und das ist Hunger, was dort sich abspielt. Also da geht es darum tatsächlich, und das muss man dann auch glauben, die humanitäre Lage im Gazastreifen zu verbessern. Es ist auch ein offenes Geheimnis, dass Donald Trump möchte, dass der Krieg im Gazastreifen endet. Auf der anderen Seite bleibt natürlich das Thema der Geiseln. Und die sind immer noch in der Hand der Hamas, werden nicht freigelassen, also da laufen Verhandlungen. Da könnten die USA natürlich einen gewissen Einfluss nehmen. Das sind erstmal die drängenden Fragen, was dann sozusagen politisch wird, wie die politische Zukunft des Gazastreifens ausgeht oder wie gar der Nahostkonflikt zwischen Israelis und Palästinensern gelöst werden könnte. Das ist alles die sehr, sehr weite Zukunftsmusik. Also erstmal geht es sehr, sehr konkret um die Verbesserung der Lage im Gazastreifen.
Einschätzungen von Nahostkorrespondent Jan-Christoph Kitzler. Vor 10 Tagen ist in der Ukraine ein Mitarbeiter des Nationalen Antikorruptionsbüros festgenommen worden. Er soll dem nach Russland geflohenen Ex-Präsidenten Janukowitsch Informationen geliefert haben. Das führte zu einem gewaltigen Reflex der Präsidialverwaltung, die stets Sorge haben muss, dass die Ukraine und ihre Institutionen von russischen Diensten unterwandert werden. Präsident Selenskyj unterstellte die Behörde und die Antikorruptionsermittler der Generalstaatsanwaltschaft, was Proteste in der Ukraine und in befreundeten Hauptstädten und bei den EU-Institutionen hervorrief. Man sorgte sich um die Unabhängigkeit der Ermittler. Heute stimmte das Parlament, die Rada, für eine Vorlage, die Entscheidung korrigiert. Nils Buhler aus Kiew.
331 Abgeordnete stimmten für den Gesetzentwurf des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Gegenstimmen gab es keine, nur 9 Abgeordnete stimmten nicht ab. Auch wenn nahezu alle Parlamentarier in einer beschleunigten Abstimmung seinem Vorschlag gefolgt sind, gab es trotzdem kritische Töne. Etwa von der Abgeordneten Ivana Klimpusch-Zinsatze von der Partei Europäische Solidarität, die scharf gegen ihre Parlamentskolleginnen und Kollegen austeilte. In diesem Saal habt ihr die Verfassung mit Füßen getreten, euch dem Präsidialamt unterworfen, euren Eid verraten und mit Freude eine parlamentarisch-präsidentielle Republik in eine schändliche feudale Herrschaft verwandelt. Damit kritisierte Klimpusch, dass es überhaupt zu der Abstimmung über das neue Gesetz gekommen war. Vergangene Woche hatte eine Mehrheit der Werchowna Rada noch entschieden, dass die Arbeit der Antikorruptionsbehörden eingeschränkt werden sollte. Nach lautstarken Protesten aus der Zivilgesellschaft und internationalem Druck hatte Präsident Zelensky den neuen Gesetzentwurf eingebracht. Nun können die beiden Antikorruptionsbehörden NABU und SAP wieder unabhängig ermitteln. Neu ist, dass NABU-Mitarbeiter mit Zugang zu Staatsgeheimnissen sich einem Lügendetektortest unterziehen müssen. Zelensky will so sicherstellen, dass sie nicht für Russland arbeiten. Gleich nach der Rada-Abstimmung teilte der Präsident mit, dass er das Gesetz unterschrieben hat. In einer Videoansprache sagte er: Es ist sehr wichtig, dass der Staat auf die öffentliche Meinung hört und seinen Bürgern Gehör schenkt. Die Ukraine ist eine Demokratie, daran besteht absolut kein Zweifel. Unsere Regierungsvertreter werden die Partner der Ukraine unverzüglich über dieses Gesetz informieren. In Sichtweite des Parlamentsgebäudes hatten sich etwa 1000 Menschen versammelt. Vor der Abstimmung hatten sie noch einmal die Abgeordneten lautstark aufgefordert, für das Gesetz zu stimmen. Dass die Antikorruptionsbehörden nun wieder selbstständig ermitteln können, freut hier viele. Natürlich ist das eine Erleichterung, denn wir alle befürchten, dass die Ukraine in einen Bürgerkrieg oder interne Konflikte abgleiten könnte. Und natürlich ist das eine Erleichterung für alle, die an der Macht sind. Es herrscht Einigkeit darüber, dass man das nicht tun sollte, dass das nichts Gutes bringt und dass es Risiken birgt. Natürlich sind wir froh darüber. Es ist sehr gut, dass wir mit friedlichen Protesten das erreichen können, was wir für notwendig halten, nämlich verstärkte Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung. Die Stärkung der Unabhängigkeit unserer Behörden, die gegen Korruption kämpfen, das ist sehr wichtig, damit wir weiterhin internationale Hilfe erhalten. Das System der Antikorruptionsbehörden, das nach der Revolution auf dem Maidan geschaffen wurde, war eine der wichtigsten Errungenschaften der Ukraine, die uns eindeutig auf den Weg in die Europäische Union, auf den Weg der Entwicklung von Demokratie und Freiheit gebracht hat. Und die Abschaffung dieser Behörden wäre der erste Schritt zur Rückkehr der Ukraine zum Autoritarismus. Deshalb war es von entscheidender Bedeutung, diesen Schritt zu verhindern. Die Nichtregierungsorganisation Transparency International zählt die Ukraine zu den korruptesten Staaten Europas. Bei einem Ranking im vergangenen Jahr konnte das Land nur Platz 105 von 180 belegen.
Wie schon erwähnt, auch aus der EU kamen viele kritische Stimmen, die sich für unabhängige Korruptionsermittlungen in der Ukraine stark machten. Entsprechend erleichtert ist man nun über die Kurskorrektur, wie Brüssel-Korrespondentin Sabrina Fritz zusammenfasst.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, die Verbesserung der Korruptionsbekämpfung sei entscheidend für die Ukraine auf dem Weg in die Europäische Union. Die EU werde diese Bemühungen unterstützen. Die Ukraine will Mitglied der EU werden, derzeit laufen Beitrittsverhandlungen. Aber die Korruption im Land ist eine der größten Hürden dafür. Die Einschränkungen der Antikorruptionsbehörden hatten in Brüssel für heftige Kritik gesorgt. Die EU hatte damit gedroht, finanzielle Hilfen für das Land zu streichen. In der EU ist man hörbar erleichtert. Die Außenbeauftragte der Gemeinschaft Kaja Kallas schrieb, dieser Schritt zeigt, dass die Ukraine schnell reagiert hat, als europäische Werte auf dem Spiel standen.
Die Deutsche Bahn hat mitten in ihren Strecken Großsanierungen, die morgen auch zwischen Hamburg und Berlin beginnen, ihre Halbjahresbilanz vorgelegt. Die Zahl der Passagiere steigt weiter, aber die Pünktlichkeitsquote war erneut sehr schlecht und die Bahn fährt weiter Verluste ein. 760 Millionen Euro von Januar bis Juni. Die Bahn verzeichnet es als Erfolg, dass die Verluste deutlich geringer ausfallen als im ersten Halbjahr 2024. Man habe gespart, vor allem in der Verwaltung, aber es bleibe viel zu tun, so Bahnchef Lutz. Details von Johannes Frevel.
Die Bahn steckt mitten in ihrem mittelfristigen Sanierungsprogramm. Bis 2027 soll der Konzern wirtschaftlich wieder auf die Beine kommen und etwa die Verwaltung gestraft werden. Nach Milliardenverlusten der Vorjahre gibt es auch jetzt noch keine schwarzen Zahlen. Aber das Minus wurde im ersten Halbjahr mit 760 Millionen Euro im Vorjahresvergleich um fast 1 Milliarde Euro geringer, bilanzierte Bahnchef Richard Lutz.
Das erste Halbjahr 2025 war geprägt von großen Fortschritten, die wir im Bereich Wirtschaftlichkeit gemacht haben und erfolgreichen Maßnahmen im Betrieb.
Zahlreiche Baustellen, Grundsanierungen, mitunter mehr als 4 von 10 Fernzügen kommen zu spät. Das schreckt vor allem Geschäftsreisende ab. Teure Erste-Klasse-Sitze bleiben leer. Die Frachttochter DB Cargo fährt seit Jahren hohe dreistellige Millionenverluste ein. Im ersten Halbjahr konnte das Minus trotz einbrechender Nachfrage in der Wirtschaftskrise auf 100 Millionen Euro eingegrenzt werden. Vor allem durch Stellenabbau, resümierte Bahnpersonalvorstand Martin Seiler.
Also bis dato haben wir bei Cargo etwa rund 2000 den Personalstand gesenkt, insbesondere zum einen durch Fluktuationsinstrumente, aber insbesondere durch den internen Arbeitsmarkt auch kompensiert. Und die Maßnahmen, die bisher sichtbar bekannt sind, werden sich nochmal auf gut 1000 konzentrieren, jetzt in der nächsten Phase.
Beschäftigte finden etwa im wachsenden Regionalverkehr einen neuen Job. Wie es weitergeht mit DB Cargo, das hängt maßgeblich von der Transformation schwächelnder Branchen wie Stahl und Chemie ab, die weniger Waggons brauchen. Bis Jahresende will Bahnchef Richard Lutz durch ein starkes Urlaubs- und Weihnachtsgeschäft wieder zurück in die schwarzen Zahlen steuern, notfalls auch dadurch, dass weniger ertragreiche Fernzüge bundesweit gestrichen werden, wenn es keinen Ausgleich für die steigende Schienenmaut aus dem Steuertopf gibt.
Das Problem ist nur, dass der eigenwirtschaftliche Fernverkehr und Schienengüterverkehr dann mit Trassenpreissteigerungen konfrontiert ist von 15-20%. Diese Unwucht muss bereinigt und beseitigt werden. Wir brauchen im Güterverkehr 350 Millionen und wir brauchen im Fernverkehr und sind auch die Wettbewerber, die es da ja auch gibt, eine Größenordnung von etwa 200 Millionen.
Zwischen Berlin und Hamburg beginnt morgen die nach der Riedbahn zweite Korridorsanierung, weil die Kapazitäten von Bahn- und Bauindustrie begrenzt sind, sollen weitere Korridorsanierungen zeitlich gestreckt werden.
NDR Info. Die Meinung.
Kann die Bahn aus eigener Kraft aus der Krise steuern? Muss der Bund ihr deutlichere Vorgaben machen oder ihr mehr Freiheiten verschaffen? Der Kommentar von Benjamin Großkopf.
In meiner norddeutschen Heimat gibt es das wunderbare Wort prökeln. Das heißt so viel wie herumstochern. Und da fällt mir die Bahn ein. Denn hier muss Schluss sein mit dem Rumgeprökel an einem mit sich selbst unzufriedenen System. Statt Geprökel braucht es nun Gestaltungskraft. Schienennetz marode, nicht mal 2 von 3 Fernzügen pünktlich, viel zu wenige Güter auf der Schiene. Der Konzern Deutsche Bahn ist in dieser Form wenig leistungsfähig und hat einen Instinkt dafür, auf die falschen Symbole zu setzen. 2 Meldungen aus der jüngsten Zeit. Erstens, die kostengünstige Familienreservierung wird abgeschafft, bringt ein paar Euro, ist aber im Wettbewerb mit Flugzeug und Auto ein katastrophales Signal. Zweitens, die Bahn testet Highspeed-Internet. Millionen Fahrgäste wären froh, irgendein Internet verlässlich zu haben. Viele Verkehrsminister sind als Tiger auf den Konzern zugetappt und als Bettvorleger wieder weggerollt. Die Deutsche Bahn AG gehört dem Bund, damit jedem von uns. Sie ist ein Schlüssel für ein modernes, klimafreundliches Land und keine bundeseigene Verwaltungsstelle mit angeschlossenem Fahrgast- und Güterbetrieb. Was braucht es jetzt? Mut, dafür der Bahn realistische Ziele zu verpassen, die da jetzt wären, zu fahren und zu bauen. Da hilft nämlich viel auch viel. Kurzfristig also weg mit unrealistischen Vorgaben zur Pünktlichkeit, die mit den Voraussetzungen gerade eh nicht zu schaffen sind, hin zu einer langfristigen Verpflichtung. Die erstens mehr als 100 Milliarden Euro, die die Bahn aus dem Sondervermögen des Bundes bekommt, rasch zu verbauen und nicht, hoppla, immer wieder zu strecken, wie das im Bahndeutsch heißt, wegen so unvorhergesehener Ereignisse wie wie Sommer, Winter, Herbst und Frühling. Das rein in den Vertrag des neuen Bahnvorstands, den es wahrscheinlich geben wird. Wenn er das nicht erfüllt, danke für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn und auf Wiedersehen. Zweitens, eine nicht mehr revidierbare Zielvorstellung. Unsere Bahn in 5 und in 10 Jahren, wo sich der Konzern nicht mit sich selbst, sondern mit seinen Fahrgästen und Gütern beschäftigt, offensiv einen Wettbewerb um diese führt und ihn gewinnt. Das muss drittens messbar sein. Dann kann die Bahn von mir aus auch Verluste einfahren, weil sie uns das allen wert sein muss. Der neue Verkehrsminister Patrick Schnieder will nun nach der Sommerpause eine Strategie vorlegen, die hoffentlich den Namen auch verdient und nicht nur weiter rumprökelt. Der CDU-Mann macht auf mich einen besonnenen Eindruck, beguckt und bestaunt erstmal das, was er verändern möchte und muss. Aber bald dann bitte Abfahrt. Nicht, dass es da wie früher üblich zu Verzögerungen im Betriebsablauf kommt.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondent Benjamin Großkopf. Laura Dahlmeiers Leichnam bleibt vorerst in den Bergen. Das hat 2 Gründe. Sie hat das in einem vorsorglichen Schriftstück so verfügt und die Bergung wäre schwierig und gefährlich. Dennoch bleiben Fragen. Warum hat man sich zuerst zu einem Bergungsversuch aufgemacht? Bestand nach dem Steinschlag in 5700 Metern Höhe noch Hoffnung, dass die Alpinistin und Ex-Biathletin das Unglück überlebt hatte und noch gerettet werden könnte? Waren sich pakistanische Behörden, das internationale Rettungsteam, die Familie oder die Seilpartnerin womöglich nicht einig? Heute haben Personen Antworten gegeben, die wirklich wissen, was geschehen ist, was zu machen war und was nicht. Aus dem Studio Neu-Delhi berichtet Konstanze Nastarowitz darüber.
Die kleine Pressekonferenz findet statt vor einer beeindruckenden Bergkulisse im pakistanischen Trekkingort Skardu. Laura Dahlmeiers Seilpartnerin Marina Kraus schildert hier nun, was den beiden Frauen am Montag beim Abstieg vom Leila Peak widerfahren ist. Sie selbst, so Kraus, sei bereits an der Abseilstelle gewesen, Dahlmeier dann nachgekommen, doch dann der Steinschlag.
Ich habe eben beobachtet, wie die Laura einen riesengroßen Stein getroffen hat und wie sie dann gegen die Wand geschleudert wurde. Und von dem Moment an hat sie sich auch nicht mehr bewegt. Und für mich war es auch nicht möglich, irgendwie da sicher hinzukommen.
Kraus habe nach ihr gerufen, ohne Reaktion.
Und sie hat sich eben nicht mehr bewegt. Und mir war klar, also wenn sie irgendwie noch eine Chance hat, also ich habe gesehen, dass sie am Kopf getroffen wurde, dass sie nur eine Chance hat, wenn eben sofort Hilfe kommt.
Sie habe dann einen Helikopter gerufen. Thomas Huber, der Profi-Bergsteiger, sitzt neben Marina Kraus. Er hilft ihr bei dieser schwierigen Pressekonferenz, übersetzt immer mal wieder ins Englische, erklärt Unklarheiten. Huber befand sich gerade in Pakistan auf einer Expedition. Er war dann auch an dem Rettungseinsatz für Laura Dahlmeier beteiligt. Schon lange vor der tragischen Nachricht wusste er, dass Dahlmeier und Kraus sich auf den Weg machen wollten. Sie hatten ihn vorher um Rat und Einschätzungen für ihre Expedition gebeten.
Und ich habe ihnen vieles erzählt, auch Möglichkeiten gegeben, welche Berge für sie vielleicht geeignet wären. Und ich weiß aber nur von Laura, dass sie immer von einem Berg geschwärmt hat. Und das ist der Leila Peak. Und es ist ein wunderschöner Berg im Karakorum.
Es ist der Berg, an dem Laura Dahlmeier dann beim Abstieg ihr Leben verloren hat. Laut Huber waren die Witterungsbedingungen eigentlich gut. Er habe sich ursprünglich gefreut für die beiden. In Gesprächen mit Marina Kraus hat er mittlerweile noch mehr erfahren.
Und sie sind in die Gipfelwand eingestiegen, nordwestseitig. Und es hat sich dann von einem Moment auf den anderen das Wetter so stark verändert, dass die Temperatur nach oben gegangen ist. Und kurz unterm Gipfel haben beide entschieden, weil sie Instinktmädchen sind. Sie haben sich mit dem Berg verbunden und haben genau gewusst, wenn sie jetzt weitergehen, können sie diese Risiken nicht mehr kalkulieren.
Es fiel die Entscheidung für den Abstieg. Das sei richtig gewesen, so Huber.
Nicht der Gipfel ist das Ziel, sondern das Leben.
Dennoch kam es anders und Laura Dahlmeier wurde bei diesem Abstieg von einem Steinschlag getroffen. Marina Kraus berichtet heute über die Entscheidung, kurz vor dem Gipfel umzudrehen.
Ja, und wenn wir eine halbe Stunde früher dran gewesen wären, dann wären wir auch sicher runtergekommen.
Bei der kleinen Pressekonferenz im pakistanischen Skardu erinnern sich die Retter dann auch daran, was auf den schrecklichen Unfall folgte. Neben Thomas Huber war auch der amerikanische Alpinist Jackson Marvell bei der Rettungsaktion dabei. Auch er war bereits in der Region unterwegs. Der junge Mann muss sich kurz sammeln, bevor er von diesem Rettungseinsatz erzählt.
We were picked up by the Pakistani military in a helicopter.
Wir wurden vom pakistanischen Militär mit einem Helikopter abgeholt und dann zum Laila Peak geflogen. Dort sind wir mehrmals um den Berg geflogen, wo wir auch Marina und dann Laura verorten konnten. Als wir um den Berg flogen, konnten wir beobachten, dass Laura nicht mehr lebt.
We were able to make the observation that Laura was no longer with us.
Klettern, so der erfahrene Alpinist, sei leider eben gefährlich und nicht immer vorhersehbar.
Das waren die NDR-Info-Themen am Donnerstag.